Wenn der Buddha gefragt wurde, ob es ein Selbst gebe oder ob es kein Selbst gebe, hat er immer wieder auf die bedingte abhängige Entstehung verwiesen. Und hier gibt es kein absolutes Prinzip, das heißt, es gibt keine transzendente Wirklichkeit, sondern es gibt einfach nur alles, was wir wirklich beobachten können, was wir selber beobachten können. In einer Lehrrede sagt er dazu, alles existiert, das ist das eine Extrem. Alles existiert nicht, das ist das andere Extrem. Ohne auf eines dieser Extreme einzugehen, lehrt der Tathagata den Dhamma durch den mittleren Weg. Der Buddha hat sich selber oft als Tathagata bezeichnet. Das ist ein vollständig erwachtes Wesen. Also er hat auf diesen mittleren Weg verwiesen, immer wieder. Weder gibt es ein Selbst, oder weder gibt es etwas Dauerhaftes, Substanzhaftes, noch gibt es kein Selbst, sondern es gibt eben diesen mittleren Weg. Er sagt, dass wir weder in das Extrem eines ewigen Selbst im Sinne einer beständigen, dauerhaften Substanz oder Entität noch in das Extrem der Vernichtung des Selbst fallen sollen. Also das Selbst, das zum Beispiel mit dem Tod einfach ganz verlischt. Sondern einen Weg der Mitte zwischen diesen beiden Extremen wählen. In einer Lehrrede heißt es dazu, nur wer die bedingte Entstehung sieht, sieht den Dhamma. Wer den Dhamma sieht, sieht die bedingte Entstehung. Also es ist ein ganz, ganz zentrales oder sogar überhaupt das zentrale Modell von Buddhas Erkenntnis, diese bedingte abhängige Entstehung. Und nur wenn man die wirklich sieht, dann sieht man den Dhamma, sieht man die Wirklichkeit. Diese 12 Glieder des bedingten abhängigen Entstehens, und die werden als Lebensrad dargestellt, ein Kreislauf von Werden und Vergehen, sagt eben auch das Samsara, das immer wieder Werden und Vergehen. Und solange wir nicht den Klarblick, also Vipassana, erlangen, werden wir aufgrund unserer Bedingungen, unserer karmischen Bedingungen, sagt man auch, aufgrund der Verblendung darin verfangen sein, bis wir eben ganz tief durchschauen, wie das funktioniert. Und dann können wir sozusagen aussteigen. Das Zentrum dieses Lebensrades, quasi die Nabe, das sind die drei Wurzeln, Kräfte, die uns in diesem ganzen Kreislauf gefangen halten. Das sind Verblendung, Verlangen und Aversion. Die drei Wurzelkilesa oder eben Wurzelkräfte, die uns da drin gefangen halten. Und das drumherum sind 6 Daseinsbereiche der buddhistischen Kosmologie. Von himmlischen Daseinsbereichen bis zu höllischen. Himmlische, menschliche, tierische, Geister und höllische Bereiche, oder man könnte auch sagen, von sehr angenehmen Bereichen bis zu sehr unangenehmen Bereichen, Daseinsbereichen. Und die menschliche Daseinssphäre ist in der Mitte angesiedelt. Und diese mittlere Daseinssphäre zwischen angenehm und unangenehm wird als die Ideale betrachtet, um sich überhaupt weiterzuentwickeln. In den göttlichen oder himmlischen Daseinsbereichen ist das Dasein so angenehm, dass man gar keinen Impuls hat, etwas daran zu ändern, weil es angenehm ist. In den höllischen Daseinsbereichen ist man so mit Leid und in der Verblendung verfangen, dass gar keine Möglichkeit ist, da rauszukommen. Und die menschliche Daseinssphäre hat eine ideale Mischung von Angenehmheit und Unangenehmheit. Und wir haben die Fähigkeit, das zu sehen, zu erkennen, selber hinzuschauen, zu reflektieren und etwas daran zu ändern. Also wir können Einfluss nehmen. Und darum ist die menschliche Daseinssphäre, wird die immer wieder so als wirklich sehr selten und außerordentlich bezeichnet, weil wir wirklich mitbestimmen können, wohin es geht mit uns. Und in den anderen Bereichen ist man zu fest im Angenehmen oder im Unangenehmen verfangen. Da hat man keinen Einfluss oder will gar keinen nehmen. Und solche Daseinsbereiche, die kann man in einer weiten Perspektive anschauen, also über viele Leben oder ganze Daseins oder riesige Zeitspannen. Wir können es aber auch als wirklich einzelnen Daseinsmoment, Erlebensmoment anschauen, dass wir uns selber immer wieder in solche Daseinsbereiche hineinmanövrieren, in sehr angenehme, sehr unangenehme, in bewusste, unbewusste. Wenn meine momentane Erfahrung, vielleicht kennt ihr das auch ganz gut, wenn die momentane Erfahrung sehr angenehm ist, dann habe ich vielleicht relativ wenig Motivation, da genau hinzuschauen, wie das Angenehme jetzt genau entsteht und wie das auch wieder vergeht, sondern wir wollen dann einfach das Angenehme erfahren und festhalten. Und wenn ich vielleicht mit sehr, sehr unangenehmen Erfahrungen, momentanen Erfahrungen beschäftigt bin oder konfrontiert bin, bin ich vielleicht viel zu fest in diesem Unangenehmen verwickelt, um überhaupt noch klar sehen zu können, was da abläuft. Und in einem Zwischenbereich, wo sich eben angenehm und unangenehm immer wieder abwechseln, nicht in extremen Formen, da haben wir die Möglichkeit, genau hinzuschauen. Hinzuschauen, hinzuspüren, wie das Angenehme entsteht, durch welche Bedingungen das entsteht und wie es auch wieder vergeht und wie das Unangenehme entsteht und vergeht oder wie Heilsames entsteht und vergeht, wie Unheilsames entsteht und vergeht und können dann Einfluss nehmen. Und diese 12 Glieder sind nicht linear zu betrachten, also kommt nicht eins nach dem anderen, obwohl sie so dargestellt werden und in dem Sinne schon auch was Lineares haben, aber vielmehr ist es ein ganz, ganz dicht verwobenes Muster von eben sich gegenseitig bedingenden, abhängig bedingenden Faktoren. Und keines dieser Glieder selber, dieser 12 Aspekte, hat eine transzendente Ursache. Also keine dieser 12 Bedingungen selber ist fix irgendwo, sondern jede dieser Bedingungen ist eben auch wieder bedingt, entstehend und vergehend. Also letztlich ist dieses ganze Universum von Moment zu Moment bedingt, entstehend und wieder vergehend. Alles, was in diesem Universum existiert, entsteht und vergeht. Und das gilt es zu erkennen. Ein kurzes Beispiel. Der Planet Erde ist scheinbar vor etwa 4-5 Milliarden Jahren entstanden durch interstellare Gase und Sternenstaub, die sich verdichtet haben. Und da ist das immer dichter geworden, diese Erde. Und dann haben sich die Bedingungen da drauf verändert. Chemische Bedingungen, physikalische Bedingungen. Und irgendwann ist es dazu gekommen, ist noch gar nicht lange her, dass die menschliche Spezies überhaupt die Bedingungen hat, da drauf zu leben. Also während Milliarden von Jahren haben sich Bedingungen so verändert, dass jetzt gerade wir da sind. Und die Bedingungen werden sich weiter verändern und irgendwann werden wir wieder nicht mehr hier sein. Und dieser ganze Planet wird nicht mehr in dieser Form hier sein. Das Leben wird nicht mehr möglich sein, wenn unsere Sonne nicht mehr genügend Energie abgibt. Also auch in diesen riesigen Zeiträumen, das entsteht aufgrund von Bedingungen und es vergeht auch wieder. Und die Hauptursache für das Leiden, also die zweite der vier Wahrheiten, der edlen Wahrheiten, ist eigentlich die Unwissenheit, also Unwissenheit bezüglich all dieser Tatsachen des Lebens. Die Dinge und damit auch jede körperliche Empfindung, jede Emotion, jeder Gedanke entstehen aufgrund von Ursachen und momentan herrschenden Bedingungen und vergehen auch wieder aufgrund der Bedingungen, die sich verändern. Ein Kommen und ein Gehen, ein ganz dicht verwobenes, letztlich endlos verwobenes Netz von Bedingungen, von sich gegenseitig bedingenden Ursachen und Bedingungen. Und jetzt die 12 Glieder, ein bisschen detaillierter. Das erste, eben die Ursache, die Unwissenheit, das Nichtwissen, das nicht klar sehen, wie die Dinge wirklich sind. Unwissen bezüglich der grundlegenden Tatsachen dieses Lebens. Und diese Unwissenheit wird als blinde Person dargestellt. Man sieht nicht klar. Und vielleicht habt ihr auch schon gehört, solange wir noch Staub auf den Augen haben, wir sehen einfach noch nicht klar. Und unsere ganze Praxis geht darum, diesen Staub wegzuwischen. Oder in anderen Traditionen wird von Schleier gesprochen. Wir haben einfach noch einen Schleier vor den Augen, wir sehen nicht klar. Das ist eben die Unwissenheit. Und aufgrund dieser Unwissenheit reagieren wir immer wieder in einer Art und Weise, so dass neue Tendenzen, neue unheilsame Tendenzen auch, neue karmische Tendenzen entstehen, so dass es immer wieder weitergeht. Und das ist jetzt eigentlich dieser ganze Kreislauf, dieses ganze immer weitergehen. Aufgrund dieser Unwissenheit sind Bildekräfte da oder Gestaltungen oder Tendenzen werden sie genannt. Das ist das zweite dieser Glieder. Durch von Unwissenheit, Verblendung geprägtes Denken und Handeln kreieren wir Leiden. Wir legen uns eigentlich buchstäblich immer wieder den neuen Boden für das weitere Gefangensein in der Verblendung. Also wir ist wie, ich finde das Bild schön von einer Raupe bei einem Bagger oder einem Pistenfahrzeug. Das legt sich immer wieder seinen eigenen Weg, seine eigene Straße. Und so kreieren wir eigentlich immer wieder, wenn wir verfangen sind in der Unwissenheit, legen wir uns immer wieder den neuen Weg, der auf dieser Unwissenheit basiert. Und eben wie der Begriff Bildekraft sagt, es ist eine formende Kraft und die wird dargestellt durch eine Töpferin oder einen Töpfer, also die Kraft, die etwas formt. Und das Einzige, was wir eigentlich wirklich sagen können, wir als Menschen, über dieses Universum, ist das, was wir selber erfahren. Nur genau das, was ich selber erfahren kann, kann ich mit Sicherheit sagen. Weil ich das ja selber erfahre. Und dies wiederum, was ich erfahre, ist in meinem Geist entstanden. Das ist eine Kreation meines Geistes, alles, was ich erfahre letztlich. Und man kann Hypothesen aufstellen, woher das alles kommt, wohin das alles gehen wird, wie sich das alles entwickeln mag, das Universum. Und es wird ja ziemlich viel geforscht auch darüber und man will den Ursachen auf die Schliche kommen, den Urknall verstehen, wie ist das alles entstanden, eben woher kommt's und wohin geht's. Und der deutsche Physiker Hans-Peter Dürr sagt, wir haben in der Physik inzwischen zahlreiche strenge Gesetze entdeckt, sind aber ununterbrochen auf dem Weg, weitere Gesetzmäßigkeiten zu entschlüsseln. Und er sagt auch, wir erleben mehr, als wir begreifen können. Und weiter, die Quantenphysik geht so weit zu sagen, das Begreifbare gibt es gar nicht. Wir kommen nie an ein Ende, weil das kann nicht auf irgendein Ding reduziert werden, so ist es, das ist der Ursprung oder das ist das Ende. Sondern eben, wie Buddha schon so klar gesehen hat, das ist alles von Moment zu Moment bedingt entstehend und vergehend. Und man kommt dem Ganzen nie auf den Grund. Man kann es in immer feinere Teile zerlegen und hat immer wieder die Hoffnung, jetzt dann können wir es dann fixieren und wirklich verstehen. Im Dhammapada, das ist eine Sammlung von so prägnanten Aussagen von Buddhas, heißt dazu, vom Geist bestimmt die Dinge sind, vom Geist gezeugt, vom Geist beherrscht. Es gibt auch ein bisschen andere Übersetzungen. Also letztlich ist das einfach alles, was ich erfahren kann, in meinem Geist erzeugt. Ich kann nicht mehr dazu sagen über die Realität, als das, was ich selber erfahren kann. Alles andere sind Hypothesen oder Vorstellungen, Bilder, Modelle. Also die zwei ersten, die Unwissenheit und die Bildekräfte. Jetzt ist das dritte der Glieder, das Bewusstsein. Aufgrund der Unwissenheit und der Bildekräfte entsteht dieses Bewusstsein. Oder genauer gesagt, das Wiedergeburtsbewusstsein. Die Kräfte des Verlangens lassen uns immer wieder nach einer nächsten Erfahrung Ausschau halten, nach einer nächsten Erfahrung greifen. Ob jetzt das der nächste Erfahrungsmoment ist oder in einer größeren Perspektive gesehen das nächste Leben, die nächste Daseinssphäre, was auch immer. Dargestellt durch einen Affen, der von einem abgestorbenen Ast auf einen frischen grünen Ast springt. Weiter und weiter und weiter. Immer wieder stirbt der Ast, auf dem wir gerade sitzen, ab, weil der einfach am Vergehen ist. Und dann springt es weiter zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten. Und dadurch, durch das, was jetzt da am sich erschaffen ist, kommt unser Geist-Körper-Kontinuum zustande. Ich sage dem jetzt mal so, das vierte Glied der Kette. Geist und Körper, die eng miteinander verwoben sind, ganz eng auch voneinander abhängig sind. Und wir erfahren dies täglich tausendmal, diese gegenseitige Bedingtheit. Ein paar Beispiele. Wir fühlen uns entmutigt und körperlich schlaff. Wir fühlen uns inspiriert und körperlich frisch. Wir machen uns Sorgen und fühlen Druck und Spannung im Körper. Fühlen uns wohl und weit im Körper. Also dieses Körper-Geist-Kontinuum bedingt sich gegenseitig. Es ist zusammen, wir können das nicht trennen. Dargestellt wird es durch zwei Personen in einem Boot. Geist und Körper sind zwei voneinander abhängige Aspekte im selben Boot. Und dieses Körper-Geist-Kontinuum ist mit sechs Sinnen ausgestattet, dargestellt durch ein Haus mit sechs Fenstern. Und falls alles funktioniert, nehmen wir die Welt durch diese sechs Sinne wahr. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, denken findet statt. Die Evolution hat dazu geführt, dass wir Menschen mit diesen sechs Sinnen ausgestattet sind. Scheinbar sind diese sechs Sinne das Ideale, damit wir mit diesem Leben zurande kommen. Andere Wesen haben vielleicht nur zwei oder drei Sinne und kommen damit zurande. Also wenn die Bedingungen anders gewesen wären in den letzten 300.000, 400.000, 500.000 Jahren, hätten wir vielleicht 18 oder nur 3. Das ist jetzt einfach, das ist nicht, auch nicht irgendwo bestimmt worden. Die brauchen 6 Sinne. Hat sich auch alles aufgrund von Bedingungen so entwickelt. Und durch diese 6 Sinnestore, wie es genannt wird, also Auge, Nase, Zunge, Ohr, Haut oder der ganze Körper. Es gibt ja auch innere Empfindungen. Und der Geist. Durch diese 6 Tore erfahren wir die Welt. Und nur durch diese 6 Tore. Das ist das, was uns mit dem Außen verbindet. Und mit dem Innen im Fall vom Geist. Und falls alle nötigen Bedingungen zusammentreffen, findet das statt, was Kontakt genannt wird. Das ist dann das sechste Glied der Kette. Und ein Beispiel für Kontakt, ein Auge, das auf funktionsfähig und geöffnet ist. Licht ist vorhanden. Ein Baum steht da. Das Auge ist auf den Baum gerichtet. Achtsamkeit bezüglich dieses Kontakts, also bezüglich dieser Sehwahrnehmung ist da und dann entsteht Sehbewusstsein. Das ist Kontakt, das wird Kontakt genannt. Also es braucht immer dieses Sinnestor und das Sinnesobjekt und wenn da Kontakt zustande kommt, entsteht Sehbewusstsein oder Hörbewusstsein oder Riech- oder Schmeck- oder Fühl- oder Denkbewusstsein. Und das Bewusstsein entsteht im Moment des Kontakts. Und erlischt auch wieder, wenn der Kontakt nicht mehr da ist. Also Bewusstsein wird in diesem Modell auch so beschrieben, dass das von Moment zu Moment entstehend und wieder vergehend ist. Es ist nicht eine Entität, die da wartet, bis endlich was geschieht. Und täglich nehmen wir, ich nehme an, Hunderttausende, finden Hunderttausende von solchen Sinneskontakten statt. Also jedes Mal, wenn Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Denken stattfindet, und das findet ja oft sehr, sehr schnell statt, jedes Mal ist so ein Sinneskontakt da, ist ein Kontakt da. Und jetzt kommen die wichtigsten Aspekte, und da haben Isis und Aria gestern und vorgestern auch schon drüber gesprochen, also über das ganze Thema, die sechs Sinnesfelder und dann der Kontakt und was daraus folgt. Jeder dieser Sinneskontakte, der zustande kommt, hat eine Gefühlstönung zur Folge. Oder zu jedem Sinneskontakt gehört diese Gefühlstönung. Also diese Komponente von angenehm, unangenehm oder neutral. Oder traditionell wird es oft weder angenehm noch unangenehm genannt. Also angenehm, unangenehm und alles dazwischen. Und diese Angenehmheit, Unangenehmheit oder weder noch, das schaffen wir nicht bewusst. Das entsteht mit dem Sinneskontakt zusammen. Diese Gefühlskomponente, dieses Vedana, ist vielmehr ein Resultat von vergangenen Wahrnehmungen und vor allem von unseren Reaktionen auf diese vergangenen Wahrnehmungen. Und traditionell spricht man auch hier von karmischer Wirkungskette. Durch Tendenzen, die wir uns selber durch vergangene Erfahrungen und vor allem durch die Reaktionen auf die Erfahrungen bereitet haben, entsteht jetzt diese Gefühlstönung. Als Beispiel, wenn ich in der Vergangenheit durch genaues Hinschauen und Üben und bewusstes Entscheiden die Fähigkeit gestärkt habe, auf eine herausfordernde Erfahrung mit Gelassenheit zu reagieren. Also nicht auf die Herausforderung immer mit Niedergeschlagenheit zu reagieren, sondern mit Gelassenheit, weil ich mich dieser Herausforderung immer wieder gestellt habe. Wird eine neue herausfordernde Erfahrung höchstwahrscheinlich nicht mehr so eine starke, unangenehme Gefühlskomponente haben, wie sie vielleicht noch vor fünf Jahren hatte. Oder wenn ich in der Vergangenheit die Tendenz gestärkt habe, auf eine herausfordernde Situation mit Hoffnungslosigkeit zu reagieren, wird die Tendenz in der Zukunft bestehen, dass weiter mit Hoffnungslosigkeit, dass die Gefühlskomponente auf eine herausfordernde Situation tendenziell eher unangenehm sein wird, weiterhin. Weil ich diesen Kreislauf oder diese Tendenzen gestärkt habe. Also was daran wichtig ist, dass diese Gefühlskomponente nicht im Objekt der Wahrnehmung liegt. Diese Gefühlskomponente liegt nicht im Blick des Menschen, der mich anschaut. Oder nicht im Ton, den ich höre. Oder nicht im Geruch, den ich wahrnehme. Die Gefühlskomponente liegt in meiner Reaktion. Das ist der entscheidende Punkt. Viele dieser Gefühlstönung auf der körperlichen Ebene haben allerdings auch eine biologische Komponente, das ist ganz wichtig. Ein Schnitt in den Finger hat eine schmerzhafte Gefühlskomponente und da folgt sofort eine Reaktion und das ist ja auch sehr sinnvoll. Also dass der Schnitt nicht immer tiefer wird, ist es sehr sinnvoll, dass das als unangenehm erfahren wird und sofort darauf reagiert wird. Also das hält uns letztlich auch am Leben, dass wir auf sehr Unangenehmes sehr schnell reagieren. Aber vor allem, wenn die Erfahrung auf der geistigen Ebene ist, dann hat die Gefühlskomponente ganz viel mit meiner Vergangenheit zu tun, wie ich reagiert habe drauf. Und das Interessante ist eben, dass das Vedana die Gefühlskomponente selber sich ändern kann mit der Zeit und vor allem natürlich mein Umgang damit. Und dass sich diese Gefühlstönung oder dieses Vedana ändert, ich nehme an, das kennt ihr auch alle, also ich höre heute manchmal Musik, ein angenehmes Gefühl bewirkt. Als ich 15 oder 20 war, konnte ich das nicht hören. Das fand ich grässlich. Und es ist genau dasselbe. Aber meine Reaktion ist eine ganz andere geworden. Weil einfach in der Zwischenzeit andere Bedingungen noch gewirkt haben. und dazu geführt haben, dass jetzt diese Gefühlskomponente anders ist. Also das, was ganz direkt mit der Erfahrung zusammenhängt. Und das Wichtigste kommt jetzt auf dieses Vedana, und das haben wir in den letzten Tagen auch schon gehört, folgt oft, vor allem wenn wir nicht wach sind, nicht hinschauen wollen, nicht hinspüren wollen, folgt oft eine ganz gewohnheitsmäßige Reaktion auf angenehme Gefühlstönung, also eine Hörwahrnehmung, die als angenehm bewertet wird. Es findet ein sich hinneigen statt, ein Verlangen nach dem, was angenehm ist. Auf der anderen Seite, wenn die Hörwahrnehmung als unangenehm taxiert wird, dieses Vedana, die Gefühlstönung unangenehm ist, ein sich davon abwenden. Das geschieht ganz, ganz schnell. Und in unserem Alltag tausendmal täglich. Manchmal nur ganz feine innere Regungen und manchmal ziemlich deutlich, oder dass wir gerade die Augen zumachen oder die, also bildlich gesprochen, oder die Ohren, oder uns abwenden von etwas Unangenehmen. Und dieses Verlangen, und das Verlangen kann, das hat beide Komponenten, Verlangen oder Aversion, also das Hingezogensein oder das sich abwenden, das ist eigentlich genau dieselbe Energie, die wird als durstige Person dargestellt. Und Verlangen, der Pali-Begriff Tanha heißt Durst. Also der Durst, ich will das haben, es zieht mich dahin. Der Durst nach immer neuen Erfahrungen. Und wie schon gesagt, in einem ungeschulten Geist, in einem bewussten oder nicht achtsamen Geist laufen diese Ursache-Wirkungsketten sehr unbewusst und einfach gewohnheitsmäßig. Angenehm haben wollen, unangenehm nicht haben wollen und oft das, was dazwischen ist, das sogenannte Unangenehme, da reagieren wir mit Indifferenz. Und oft ist die Reaktion dann oder die Folge davon Langeweile. Es läuft zu wenig. Also lieber Unangenehmheit, da ist irgend ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, da können wir was anfangen damit, wir können uns dagegen wehren. Aber das, was so dazwischen liegt, das haben wir oft nicht gern. Und dieses Verlangen nach dem Angenehmen oder Unangenehmen muss nicht sein. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt zwischen diesem Vedana, zwischen dieser Gefühlstönung und dem Verlangen, dem sich dahin neigen, haben wir bewusste Einflussmöglichkeit. Ich muss mich nicht dahin neigen. Es ist die Hörwahrnehmung, die angenehm empfunden wird, und das ist es. Oder die unangenehme Erfahrung, Seh-, Hör-, Riech-, Schmeck-, Fühl-, Denkerfahrung, wird als unangenehm wahrgenommen. Das ist es. Weil ich einfach nicht dahin gehen will. Zum Angenehmen oder zum Unangenehmen. Und ich habe schon ein paar Mal das, glaube ich, erzählt, auch hier in meiner Jugend im Regierungsgebäude, da in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, war eine große Mauer an dem Gebäude. Und da waren so ein bisschen Jugendunruhezeiten. Und da stand mal einem Tag in großen, wirklich großen Lettern, 20 Meter lange Schriftzug, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Es ist eigentlich genau das, ob jetzt das die Angenehmheit, also Freude ist oder Krieg, die Unangenehmheit. Du gehst einfach nicht dahin, du neigst dich nicht dahin. Du machst einfach nichts mit der Angenehmheit oder der Unangenehmheit. Und allein das kann ziemlich viel Freiheit sein, sich nicht dem zuneigen zu müssen oder sich von dem nicht abneigen zu müssen. Die Freiheit zu haben, ich kann mich zuneigen, ich kann mich abneigen, aber ich muss nicht. Und wenn wir, der nächste Schritt, der nächste Punkt oder das nächste Kettenglied, wenn wir dann allerdings willentlich oder unwillentlich dem Verlangen uns hingeben, führt das eben zum nächsten Kettenglied, das Ergreifen oder das Festhalten. Dargestellt durch einen Affen, der nach Früchten greift, der wirklich an der Frucht festhält. Der sieht nicht die Frucht nur und fühlt sich dahingezogen, sondern das Ergreifen findet statt. Und auch hier können wir willentlich eingreifen. Also wenn wir schon das Verlangen spüren, also da war die angenehme Gefühlskomponente einer Sinneserfahrung, dann war die Erfahrung des sich hingeneigt Fühlens. Und dann kann ich wieder frei entscheiden, strecke ich jetzt die Hand aus oder ergreife ich das Objekt, das innere oder das äußere Objekt, oder schließe ich die Hand nicht, bildlich gesprochen, ergreife ich es nicht. Ich nehme die Angenehmheit wahr, ich nehme das Hingezogenheit wahr, die Hingezogenheit, und muss nichts damit zu tun. Wieder Freiheit. Auch wieder ein wichtiger Punkt, nicht reinzugehen in den weiteren Prozess. Und je mehr wir das üben, ganz bewusst, uns bewusst sind, was da geschieht, und uns natürlich durch die Bewusstheit auch immer klarer werden, dass das, was wir da schon hunderttausende Male wirklich durchgespielt haben, wir haben schon hunderttausend Mal ergriffen oder weggestoßen, dass das nicht zu dem Glück führt, das wir uns erhoffen. Also das Verlangen und Ergreifen, das gibt immer wieder oder kann immer wieder eine momentane Befriedigung, eine Beruhigung bringen. Jetzt habe ich's. Und wir wissen alle, jetzt habe ich's gekriegt oder jetzt habe ich's endlich los. Und da kommt einfach das Nächste. Das ist ein endloses Weitergehen. Das ist eben dieser Kreislauf von Werden und Vergehen, bis wir uns entscheiden, nicht mehr einzusteigen drauf. Und das Nicht-Einsteigen kann in jedem Moment geschehen, wo wir dieses Hingeneigt-Sein fühlen oder abgeneigt. Einfach nichts damit zu tun. Und dieser ist der Weisheitsaspekt des Ganzen. Zu sehen, das habe ich schon hunderttausendmal durchgespielt und das führt nicht zu letztendlicher Freiheit. Oder vielleicht ist es einfach im Moment die Erkenntnis, das muss jetzt nicht sein. Weil jetzt bin ich eigentlich dran, das zu tun. Ich bin irgendetwas am Erledigen und dann kommt ein Gedanke, oder? Oft sind es ja gar nicht äußere Sinneswahrnehmung, sondern einfach ein Gedanke taucht auf. Schokolade, Joghurt, was auch immer. Und dann findet das Dahinneigen statt und dann, wenn ich nicht klar bin und sehe, jetzt bin ich ja hier mit dem beschäftigt, jetzt lasse ich das einfach wieder sein, finde ich mich vielleicht plötzlich vor dem Kühlschrank oder auf dem Sofa sitzend und Musik hörend, obwohl ich doch irgendetwas fertigstellen wollte. Also die Frage dann, will ich und muss ich, muss das jetzt sein, ist ein freier Entscheid. Da haben wir wirklich die Freiheit. Und solange wir natürlich den Kräften so ausgeliefert sind, den Inneren, und uns nicht bewusst sind, sind wir unfrei. Aber sobald wir es merken, achtsam sind und das sehen, was da läuft, und dann entscheiden, jetzt nicht, nachher. Also ich habe die Freiheit, das einfach um 5 Minuten rauszuzögern. Oder nicht? Und wenn ich es dann eben ergreife, dann wird es wirklich, dann ist dieses Objekt da, oder dieses Sinnesobjekt. Und dargestellt wird das durch eine schwangere Frau, das Kind wächst, es wird wirklich. Also durch das Ergreifen des Sinnesobjektes, ob das ein materielles Objekt ist oder ein rein geistiges Objekt, wo ich mich dranhänge, wird diese Tendenz zum Anhaften gestärkt, also diese Gewohnheit wird gestärkt. Je öfter ich diese Tendenz stärke, umso stärker wird die. Und zwar können wir das in hilfreiche wie nicht hilfreiche Richtung oder diese Tendenzen stärken. Ich kann mich auch immer wieder den hilfreichen geistigen Tendenzen hingeben, zum Beispiel der Metta-Übung, und dann wird diese Tendenz gestärkt. Und Und letztlich wird das Ding geboren. Dann ist es wirklich da, dargestellt als geborenes Kind. Jetzt ist dieses Objekt also da. Und traditionell ist damit auch wirklich die Wiedergeburt in Anführungszeichen, einfach das Wiederentstehen in einem neuen Daseinskreislauf gemeint. Aber wir können das auch wirklich von Moment zu Moment anschauen. Jetzt hat dieses Hinneigen, Verlangen, Ergreifen stattgefunden und plötzlich ist das da. Also entweder ist der Joghurt plötzlich in der Hand oder ich bin plötzlich ärgerlich oder ich bin plötzlich freudig. Es ist jetzt wirklich da. Es ist ein Prozess, der dazu geführt hat, mit vielen Bedingungen geführt hat. Entspannung ist da, Anspannung ist da, Freude ist da, Neid ist da und so weiter. Also ich habe mich selber in eine neue Gemütsverfassung hineingeboren, indem ich den Prozess dahin gesteuert habe oder die Gewohnheiten haben mich dahin gebracht. Und diese Geburt hat die üblichen Konsequenzen, Alter, Krankheit, Tod, das ist das letzte der Glieder. Also jede Geburt, wir kennen das alle, oder? Man altert, man leidet immer wieder unter bestimmten Schwierigkeiten und vergeht wieder. Und das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Das, was durch Bedingungen entstanden ist, wird auch wieder durch die sich verändernden Bedingungen vergehen. Und wir haben, wie gesagt, verschiedene Einflussmöglichkeiten. Eben da nach der Gefühlstönung, dass wir uns gar nicht dem Verlangen oder der Aversion hingeben, sondern einfach die Angenehmheit oder Unangenehmheit wahrnehmen und nichts damit zu tun. Oder wenn das Verlangen schon da ist, dass wir das als Verlangen wahrnehmen, die Aufmerksamkeit auf die inneren Kräfte des Verlangens richten. Wie fühlt sich Verlangen an? Aha, so fühlt sich Verlangen an. Und nichts damit tun, einfach nichts weiteres machen, nicht ergreifen, das Ding nicht entstehen lassen. Und letztlich, und das ist das Grundlegendste, wird der Kreislauf durchbrochen, wenn die Unwissenheit aufgehoben wird. Also wenn Unwissenheit durch Wissenheit ersetzt wird irgendwann, eben durch den Klarblick, wirklich sehen, wie das alles funktioniert und dann nicht mehr greifen, also das sich hinneigen und ergreifen, immer wieder in diesen neuen Kreislauf gehen, irgendwann mal aufhört. Und das, was wir hier tun in dieser Übung, ist genau das. Wir schauen immer wieder hin und versuchen es direkt zu erfahren, wie das alles entsteht und wieder vergeht. Zu erfahren, wie Glück entsteht und wieder vergeht. Zu erfahren, durch welche Bedingungen Glück entsteht und wieder vergeht. Zu erfahren, durch welche Bedingungen Leid entsteht und auch wieder vergeht. Also bewusste Wahrnehmung. Zur bewussten Wahrnehmung gehört die Achtsamkeit als grundlegendes Instrument. Diese bewusste Wahrnehmung ist der Schlüssel zur Freiheit, das Grundwerkzeug, das wir brauchen. Ganz klares Sehen, was geschieht. Also achtsam hinsehen, hinspüren und der Weisheitsaspekt, dass wirklich die Zusammenhänge auch sehen. Es geht nicht nur um Achtsamkeit, es geht auch um diese Wissensklarheit. Also die Wirklichkeit, wie wir sie ganz individuell erleben, ist etwas Gewirktes. Wirkungen. Dieses Gewirkte, die Bedingungen, die in der Zukunft ihre Wirkung entfalten werden, die beeinflussen wir. Also wir beeinflussen immer wieder diese Bedingungen. Wir schaffen uns unsere Wirklichkeit. Es ist wirklich Wirkung. Wirkung. Das kommt nicht einfach über uns. Und zwar schaffen wir uns diese Wirklichkeit von Moment zu Moment. Wir kreieren uns unser eigenes Universum. Wie wir die Welt sehen, das kreieren wir von Moment zu Moment. Und wir haben Einfluss darauf. wie das, was wir da erfahren, gefärbt ist. Leidvoll oder freudvoll. Und frei nach Shantideva, ich habe es ein bisschen gekürzt, das war ein großer Meister und Lehrer des 8. Jahrhunderts in Indien. Er sagt dazu, wenn du wissen willst, wie dein vergangenes Leben aussah, kein Problem, schau dir dein jetziges an, denn es ist das Ergebnis davon. Und wenn du wissen willst, wie dein nächstes Leben aussehen wird oder wie dein nächster Moment in der Tendenz aussehen wird, kein Problem, schau dir dein jetziges an, denn es ist die Ursache davon. Das ist genau das. Es geht einfach immer weiter. Ja, mögen diese Worte zu Bedingungen werden, die mithelfen, Weisheit und Mitgefühl unter uns Menschen zu mehren.